Das Freiheitliche Bildungsinstitut präsentiert Gemeindepolitik in der Praxis. Der Podcast zum Handbuch der Kommunalpolitik. Band 2 – Führung, Motivation und Teambuilding. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Kurzweil und ich darf meinen Gast Dietmar Heuritsch, Verfasser dieses Handbuches, begrüßen.
Grüß Gott.
In dieser Folge soll auf die Anforderungen, die an einen Ortsgruppenobmann oder eine Ortsgruppenobfrau gestellt werden und auf die Herausforderungen, denen man sich in einer solchen Position stellen muss, näher eingegangen werden. Herr Heuritsch, auf welche Konfliktpotenziale innerhalb der Ortsgruppe sollte sich ein angehender Ortsgruppenobmann bzw. Ortsgruppenobfrau einstellen?
Das erste Konfliktpotenzial leitet sich ab von einem an sich positiven Anspruch. Bei unserer letzten Folge haben wir darüber geredet, es ist wünschenswert, eine Ortsgruppe, eine Fraktion im Gemeinderat möglichst inhomogen zu gestalten, dass wir Vertreter aus unterschiedlichen Berufsgruppen, Altersschichten, Milieus, Geschlechtern haben. Aus dieser Unterschiedlichkeit leitet sich natürlich Konfliktpotenzial ab. Hier kann es sein, dass die Generationen unterschiedliche Sichtweisen haben, die Berufsgruppen unterschiedliche Zugänge zu Sachthemen. Und hier liegt es am Ortsobmann bzw. am Fraktionsobmann, darauf Rücksicht zu nehmen und aus dieser Vielfalt, die Konfliktpotenzial birgt, eine Stärke zu machen. Weil wir sprechen dadurch verschiedene Bevölkerungsgruppen an und wir können die Stärken bündeln. Einigend soll auf jeden Fall die Gesinnung, das gemeinsame Ziel sein. Wenn wir das leben, wenn die Leute wissen, wofür sie kämpfen täglich in der politischen Arbeit, dann lassen sich diese Konfliktpotenziale bewältigen. Aber sie sind vorhanden und ein Obmann, eine Führungskraft in der Politik muss lernen, damit umzugehen. Ein weiterer Aspekt kann die räumliche Wohnsituation der Mandatare sein. Kommunalpolitik ist ja in seltenen Fällen wirklich Ideologie geprägt, sondern es geht ganz oft um Sachentscheidungen. Und da kann es natürlich eine Rolle spielen, wo ein Mandatar wohnt, wenn es um Verkehrsplanung geht, um Betriebsansiedlung. Jeder von uns möchte gern gut am Verkehr angebunden sein, jeder möchte gern bequem in die Arbeit fahren, nur keiner will die Firmen oder den Verkehr neben seinem Haus haben. Und da können Bruchlinien quer durch die Fraktionen gehen, weil das ist keine ideologische Frage. Und das betrifft alle Parteien gleichermaßen.
Kommen wir jetzt auf ein sehr menschliches Thema, und zwar Streit um Ämter und Mandate.
Ja, wie überall ist es natürlich auch in der Kommunalpolitik so, dass nicht ausschließlich Idealisten tätig sind, sondern es gibt ja eine Vielzahl von Gründen, warum sich jemand kommunalpolitisch engagiert. In den größeren Städten, wo es für Mandate schon einiges zu verdienen gibt, da gibt es staatliche Aufwandsentschädigungen, spielt für manche Funktionäre oder Mandatsträger der finanzielle Aspekt eine Rolle. Es gibt in den größeren Kommunen hauptamtliche Funktionäre. Das ist natürlich vom Finanziellen attraktiv. Aber selbst in kleinen Gemeinden, wo es wirklich nichts zu verdienen gibt, ganz im Gegenteil, in kleinen Gemeinden ist Politik meist ein Verlustgeschäft. Es ist durchaus üblich, dass sämtliche Sitzungsgelder beispielsweise zu 100% den Parteien gespendet werden. Das ist in der Regel wirklich ein Verlustgeschäft. Aber was kann man menschlich profitieren von einem unbezahlten Ehrenamt in einer kleinen Gemeinde? Eitelkeit, Machtstreben. Es gibt Wichtigtuer quer durch alle Parteien und auch das kann ein Antrieb sein. Ich will jetzt keinem politisch Engagierten absprechen, dass er für seine Gesinnung, für das Wohl der Gemeinschaft arbeitet, aber gewisse Eitelkeiten, ja, da ist kaum jemand davor gefeit, mit dem müssen wir leben. Und es kommt zu Egoismen, es kommt in allen Parteien zu Streitigkeiten, mehr oder weniger öffentlich ausgetragen, um Listenreihungen bei Wahlen, um Ämter. Gefahr kann sein, wenn eine politische Gruppierung eine Wahlniederlage erleidet. Wer verbleibt auf den restlichen Ämtern? Feind, Todfeind, Parteifreund. Das erleben Funktionäre verschiedenster politischer Parteien.
Mangel an Kompromissbereitschaft. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, das da recht gut dazu hineinpasst.
Ja, auch das ist eine urmenschliche Eigenschaft. Viele Menschen wollen in einer Gruppierung Recht haben. Es geht ums Durchsetzen. Ja, besonders gefährdet sind hier manche Oppositionsparteien, die sich der freiheitlichen und freien Gesinnung und Meinungsäußerung verschrieben haben. Hier ist natürlich noch schwerer. Kaum eine Partei bekennt sich öffentlich zu Fraktionszwang. Wir haben ja in Österreich das freie Mandat. Offiziell gibt es keinen Fraktionszwang. Es kann jeder Mandatar nach bestem Wissen und Gewissen abstimmen, was auch wünschenswert ist. Andererseits, eine Gruppe ist nur stark, wenn sie Gemeinschaft lebt, auch in der Außenwirkung einheitlich und gemeinschaftlich auftritt. Und hier ist ein beispielsweise in einer Gemeinde uneinheitliches Abstimmungsverhalten wird von den Bürgern meistens als Zerstrittenheit wahrgenommen. Die sagen nicht, die XY-Partei, die ist so liberal, die lassen verschiedene Meinungen zu, sondern die sagen, die sind schon wieder zerstritten. Also professionell und wünschenswert ist, dass man bei wesentlichen Fragen Einheitlichkeit demonstriert. Und das geht natürlich nur, wenn alle Mitglieder einer Gruppierung ein gewisses Maß an Konsens oder Kompromissbereitschaft an den Tag legen.
Es ist das Stichwort Gemeinschaft gefallen. Ich würde jetzt das auch gerne weiternehmen zum nächsten Thema, das da wäre Team. Ich weiß, dass dieser Punkt thematisch einen eigenen Podcast füllen könnte, aber können Sie in Kürze umreißen, was ein erfolgreiches Team auszeichnet und welche Kriterien ein erfolgreiches Team aufweist?
Ja, ein Team ist eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam erfolgreich tätig ist. Das ist eine konstruktive, positive Definition eines Teams. Und was zeichnet erfolgreiche Teams aus? Zum einen ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision. Das ist ein Thema, das speziell in politischen Gruppierungen sehr leicht zu finden ist. Die Menschen finden sich aus Gesinnungsgründen, aus Weltanschauungsgründen und kämpfen, unter Anführungszeichen kämpfen, für gemeinsame Visionen. Also hier ist in der Politik in hohem Maße auszugehen, dass dieses Kriterium erfüllt ist. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Das gehört natürlich auch definiert, also das gehört auch operativ festgeschrieben in einer Ortsgruppe. Welche Ziele hat die Ortsgruppe für die eigene Gemeinde? In welchem Zeitraum soll das umgesetzt werden? Ich brauche zuerst definierte Ziele. Ein gutes Ziel ist möglichst auch messbar und nachvollziehbar. Beispielsweise, wir wollen 5 Prozentpunkte Steigerung bei der nächsten Wahl. Das ist ein konkretes Ziel. Wir wollen im nächsten Jahr 10 neue Mitglieder akquirieren. Das ist ein Ziel, das ist nachvollziehbar und das ist professionell. Und um diese Ziele umsetzen zu können, brauche ich, und das ist das nächste Kriterium, eine professionelle Organisation zur Zielerreichung. Organisation heißt einerseits, es muss jeder wissen, wofür ist er zuständig, wer hat welche Aufgaben zu erledigen. Ich bin gerade in der Kommunalpolitik kein Freund des Formalismus, aber ein gewisser Mindestformalismus ist notwendig. Es ist absolut empfehlenswert, beispielsweise gegen Ende des Jahres, das ist ein guter Zeitpunkt, für das Folgejahr einen konkreten Aktivitätenplan zu definieren. Wir legen fest in der Ortsgruppe, welche Veranstaltungen, welche Aktivitäten sind zu machen. Dazu gehört definiert, wer ist federführend verantwortlich dafür und wann wird das umgesetzt. Das sind die berühmten 3 Ws. Was wird gemacht? Wann machen wir es? Wer ist verantwortlich? Und im Idealfall wird das schriftlich festgehalten.
Also ich meine, das ist ja die Basis für jede konstruktive Zusammenarbeit.
Ja, absolut. Speziell in der Kommunalpolitik, wo wir über Ehrenamtliche sprechen, ist der Wohlfühlfaktor wichtig. Wie gehen wir miteinander um? Respektvoll, freundschaftlich, kameradschaftlich. Auch diese berühmten Sekundärtugenden spielen da eine Rolle. Kommen die Leute pünktlich zu einer Sitzung oder kommt einer notorischer Viertelstunde zu spät, der vergeudet die Zeit seiner Mitmenschen? Sind die Leute vorbereitet bei einer Sitzung? Halten sie Vereinbarungen ein? Das, was alles so banal klingt, aber das spielt eine Rolle beim Wohlfühlen. Wenn mich meine Fraktionskollegen jedes Mal 20 Minuten warten lassen, dann ist das für mich kein Ausdruck von Wertschätzung. Werden E-Mails beantwortet, zeitnah? Genau das macht professionelles und auch wertschätzendes Arbeiten aus.
Wie sieht es eigentlich mit einer transparenten und ehrlichen Kommunikation aus? Jeder will wissen, wo er steht, will wissen, was Sache ist. Man will einfach informiert sein.
Speziell in der Politik ist Ehrlichkeit und Transparenz natürlich wünschenswert. Schon aus Sichtweise des Staatsbürgers wünsche ich mir ehrliche Politiker, die transparent kommunizieren. Was kann das auf kommunalpolitischer Ebene bedeuten? Es dürfen nicht einzelne Mitglieder einer Gruppierung, zum Beispiel mit dem politischen Mitbewerb, backeln hinter dem Rücken der eigenen Fraktionskollegen. Jetzt ist das hoffentlich selten der Fall, was aber durchaus, das ist sehr praxisgerecht sein kann. Ein Vertreter einer Fraktion sitzt in einem übergeordneten Gremium, im Stadtrat, in der Gemeindevertretung, in der Fraktionsobleutebesprechung, wo er ausschließlich mit den politischen Mitbewerbern zu tun hat. Jetzt wird da irgendeine Vereinbarung getroffen, von der aber die Fraktionskollegen gar nichts wissen. Das ist eine heikle Sache. Der macht vielleicht in dem Gremium Zugeständnisse und der Rest der Fraktion sieht das aber anders und kritisiert das. Das ist was sehr Praktisches, das kommt immer wieder vor in allen Parteien. Man verpflichtet sich dem politischen Mitbewerber und vergisst auf die eigenen Leute. Das kann natürlich fatal sein. Hier bin ich gut beraten, in so einem Gremium meine Zustimmung zum Beispiel nur vorbehaltlich der Fraktionszustimmung zu geben. Dass ich sage, ich für meinen Teil bin dafür, entscheiden tut es aber meine Fraktion. Und dann muss ich so schnell wie möglich die Fraktion einbinden, konsultieren. Und wenn es aus irgendwelchen Gründen unumgänglich ist, eine Entscheidung ohne vorhergehende Abstimmung zu treffen, muss ich zumindest sehr kurzfristig meine Leute informieren, erklären, warum es so war, wie es dazu gekommen ist. Weil sonst fühlt sich die Fraktion schnell ausgegrenzt. Sowas kann sein, ein Fraktionsobmann ist in einem Gremium oder im, wie gesagt, ein Stadtratsmitglied, Gemeindevorstandsmitglied. Hier darf nicht der Eindruck entstehen, ein Gemeindevorstand fühlt sich diesem Gremium mehr verbunden als seinen eigenen Leuten. Das ist ein klassisches Konfliktpotenzial und der Teamgeist ist dadurch zerstört.
Hierarchische Strukturen sind oft Anstoß von Unstimmigkeiten. Wie sieht das aus in so einer Konstellation?
Ja, einerseits ist unser Leben in unserer Gesellschaft hierarchisch strukturiert. In jedem Unternehmen, in jeder Behörde gibt es Hierarchien. Die Menschen sind auch gewöhnt, mit Hierarchien zu leben. Allerdings gerade in der ehrenamtlichen Kommunalpolitik ist es ein bisschen anders, weil ja eine Gruppe, die sich freiwillig und vielfach um Gottes Lohn entscheidet, für höhere Werte für die Gemeinschaft zu arbeiten, mit denen kann ich nicht so umgehen wie ein Firmenchef, der sagt, Leute, ihr kriegt ein Gehalt von mir und ich erwarte das und das. Wobei auch in der Wirtschaft ändert sich mittlerweile die Situation. Auch das Angewiesensein, wer auf wem angewiesen ist, ändert sich. Aber in der ehrenamtlichen Politik auf jeden Fall. Hier gibt es keine Hierarchien, es gibt kein Weisungsrecht. Es kann nicht der Vizebürgermeister einem Gemeinderat eine Weisung geben. Das de facto kann es sein, aber er kann ja nichts durchsetzen. Ich bin als höherrangiger Mandatar immer auf das Wohlwollen meiner Mitstreiter angewiesen. Ich bin bestenfalls als Stadtrat, als Fraktionsobmann, wie man so schön sagt, primus inter pares, aber ich habe keine Chefeigenschaft und dessen muss man sich bewusst sein. Entscheidungsfindung in der Kommunalpolitik speziell muss immer gemeinschaftlich, partizipativ, kooperativ stattfinden, weil es Weisungsrechte nicht gibt.
Also der Fokus liegt auf einem positiven Miteinander.
So ist es, genau so ist es.
Wie sieht es mit einer Manöverkritik aus? Ich glaube, Manöverkritik ist immer angebracht. Einfach jeder soll sehen, wo er steht. Jeder hat seinen Aufgabenbereich. Jeder bekommt direkt Feedback, wenn das regelmäßig stattfindet. Wie sieht Manöverkritik jetzt in diesem Fall aus?
Ja, das ist ein schönes Stichwort, weil der Mensch soll sich ständig weiterentwickeln. Es gibt einen schönen Spruch, der lautet, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Und das trifft natürlich in der Politik in hohem Maße zu. Ich bin beruflich und politisch ein Fan von Feedback-Kultur, von Manöverkritik. Was kann das heißen? Nach einer Sitzung trifft sich die Fraktion irgendwo noch am Stammtisch und dann kann man gemeinsam durchgehen. Wie ist das Ganze gelaufen? Wie sind die Reden der Leute angekommen? Wie war die Taktik der Fraktion? Kann man auch vom Mitbewerb was lernen? Was haben die gut gemacht? Können wir was besser machen? Und das Feedback kann so weit gehen, dass man den einzelnen Gruppenteilnehmern sehr konkret Feedback gibt. Tipps für die Rhetorik, im Auftreten, in der Körpersprache. Wenn eine Gruppe, eine politische Gruppe, eine aktive, lebendige Feedback-Kultur lebt, dann ist dieses ständige Weiterentwickeln gewährleistet. Wichtig bei Feedback ist, es soll kurzfristig sein. Also es bringt nichts, wenn ich 3 Monate später zu irgendwas Stellung nehme, sondern ganz kurzfristig, anlassbezogen. Und auch wichtig, aber das ist in allen Lebenslagen, auch in der Familie, in der Partnerschaft von Bedeutung, ich darf nicht den Menschen in seinem Menschsein kritisieren, sondern Verhaltensweisen, möglichst konkret. Wenn ich sage, du bist ein schlechter Rhetoriker, hilft es meinem Gruppenkollegen wenig. Wenn ich sage, ich gebe dir einen Tipp, beachte deine Füllwörter, dann ist das was Konkretes und er wird nicht beleidigt sein. Also Verhaltensweisen konkret ansprechen, aber nicht den Menschen als solches. Und es gibt noch einen Tipp, solche Botschaften in der Ich-Form formulieren, weil wir sprechen keine Dogmen, keine Gesetze aus, sondern ich sage, ich empfinde das so, auf mich wirkt das so. Auch das erleichtert dem Gesprächspartner, das Feedback anzunehmen. Und in einer professionellen politischen Gruppe wird eine Kultur initiiert, in der sich jeder dieses Feedback erwartet und auch bereit ist, Feedback zu geben. Was mir persönlich auch ein großes Anliegen ist, auch positives Feedback. Es wird in unserer Kultur ja viel mehr kritisiert als gelobt. Die Menschen machen ja nicht alles schlecht, sondern wir machen bei weitem das meiste positiv. Und auch das müssen viele Leute erst lernen, dass man Anerkennung ausspricht. Dass ich sage, gratuliere, das war eine tolle Sache. Auch in der Wirtschaft kommt das kaum vor. Dabei das meiste funktioniert ja gut. Und auch das ist Teil so einer konstruktiven Feedback-Kultur. In diesem Zusammenhang gibt es ein sehr spannendes psychologisches Phänomen, das vorzugsweise im westeuropäischen Kulturkreis anzutreffen ist. Wir nennen das die negative Wahrnehmungsselektion. Was bedeutet das? Die Mehrzahl der Menschen in einem Land wie Österreich, 90%, neigen zur negativen Wahrnehmungsselektion. Das heißt, das Negative fällt den Leuten mehr auf und verankert sich im Gehirn mehr als das Positive. Speziell Kommunalpolitiker können ein Lied davon singen. Angenommen, es gibt einen Bürgerstand am Ortsplatz und da kommen 10 Passanten vorbei. Unter 10 Passanten sind im Durchschnitt 2 total nette. Die loben uns, die klopfen uns auf die Schulter. 7 von 10 werden neutral sein, die äußern sich weder positiv noch negativ. Aber einen haben wir jetzt dabei, das ist der Hasser unserer Partei, der uns beschimpft und beleidigt. Wenn wir dann am Abend zusammensitzen, über wen denken wir nach? Über wen reden wir? Über den einen Negativen. Wenn uns dieses Phänomen bewusst wird, können wir dagegen ankämpfen. In der Regel überwiegen in unserem Leben die positiven Ereignisse und wir dürfen uns nicht von dem einen Querulanten runterziehen lassen, sondern ich versuche, dass mich die beiden netten Leute beflügeln. Und das ist meine Entscheidung, wo ich meinen Wahrnehmungsfokus hinrichte. Hier ist mein Appell an alle engagierten Politiker, machen wir nicht den Fehler, den 90% der Menschen machen, dass wir uns nur mit dem Negativen befassen, sondern es gibt sehr viele positive Aspekte, die uns beflügeln sollen. Und das spielt für die Motivation einer Gruppe und auch die Selbstmotivation eine außerordentlich große Rolle.
Man kann jetzt zusammenfassen, also wenn jetzt alles positiv abgelaufen ist, man hat sich motiviert, es gibt die Manöverkritik, man hat gemeinsam Ziele erreicht, dann kann und darf es auch durchaus sein, dass man ab und zu gemeinsam feiert.
Ja, so ist es, gerade im Sinne einer positiven einer Teambuilding-Entwicklung, dass man mit den eigenen Mitstreitern, auch mit deren Familien, gemeinsam Feste feiert oder sich nach einer erfolgreichen Sitzung noch zusammensetzt und noch auf ein Bier geht. Das kann man ja kombinieren im Zuge der Manöverkritik, wo das Positive überwiegen soll. Je mehr unsere Leute auch gemeinsam Privatunternehmen was Positives durchführen, desto größer ist der Zusammenhalt in der Gruppe. Und das ist das Wichtige, nur gemeinsam sind wir stark.
Ja. Also ich glaube, treffendere Abschlussworte, die hätte es jetzt gar nicht geben können. Öfter mal die Korken knallen lassen. Damit möchte ich den heutigen Podcast beenden. Sollten Sie sich zu Hause intensiver mit dieser Materie auseinandersetzen wollen, steht Ihnen das Handbuch der Kommunalpolitik auf der Webseite des Freiheitlichen Bildungsinstitutes zum Download zur Verfügung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem Gesprächspartner Dietmar Heuritsch für die interessanten Ausführungen und freue mich auf unseren nächsten gemeinsamen Podcast.
Vielen Dank.